ARD.
Wir alle brauchen Donald Trump und Vereinigte Staaten. Das ist außer Frage. Und deswegen auch gestern aus London haben wir gehört von Präsident Macron, vom Premierminister Starmer, dass wir müssen die Amerikaner an unserer Seite haben.
Das hat der ukrainische Botschafter in Deutschland heute früh im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt. Für ihn spielen die USA die entscheidende Rolle im Bemühen, den russischen Angriffskrieg zu beenden.
Und das will ja Donald Trump auch unbedingt, Friedensstifter sein. Wie es aus Sicht der USA weitergehen soll nach dem Streit im Weißen Haus am Freitag, das ist eines unserer Themen.
Und dieser europäische Vorstoß, der da gestern in London unternommen worden ist, eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine zu erreichen, wie die aussehen soll, darüber sprechen wir.
Denn da ist ja noch Russland. Präsident Putin hat schon mehrmals gesagt, dass er an einem Waffenstillstand kein Interesse hat.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und bei mir im Studio ist Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Fernsehansprache versprochen, dass sein Land sich bemühen wird, nach dem Streit mit US-Präsident Trump wieder näher an die Vereinigten Staaten heranzurücken. Dabei hat er auch betont, dass die Ukraine an jedem Tag dankbar sei für die Unterstützung aus den USA. Selenskyj will also deeskalieren?
Ja, genau. Wie wichtig die enge Verbindung mit den USA ist, das hat heute früh auch der ukrainische Botschafter Makeyev hervorgehoben. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat er auch noch verlangt, dass Europa mehr tut für eine Friedenslösung. Aber entscheidend wäre, die USA mit am Tisch zu haben. Und zwar als Verbündeten und nicht als Vermittler. Und wie die Politiker in der Ukraine reagieren, darüber hat mein Kollege Marius Cekri mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki gesprochen. Er hat ihn gefragt, ob Selenskyj sich bei Trump entschuldigen sollte.
Also so formuliert das hier, glaube ich, niemand. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, das Verhältnis zu den USA ist nach wie vor essentiell und man sollte sich um Wiedergutmachung bemühen bzw. da den Kontakt nicht abbrechen lassen. Es gibt einige leise Kritik. Das sind überwiegend einzelne Oppositionspolitiker, die Selenskyj im Wesentlichen vorhalten, dass er sich da unnötigerweise auf ein Wortgefecht eingelassen hat, zumal auf offener Bühne, und das hätte nicht passieren dürfen, er hätte da diplomatischer auftreten müssen. Das sind einige Stimmen hier. Die allermeisten sind auf der Seite von Selenskyj, solidarisieren sich mit ihm, auch deswegen, weil man sich hier insgesamt als Land gedemütigt und angegriffen gefühlt hat. Also auch ausgesprochene Kritiker von Selenskyj springen ihm hier zur Seite. Das heißt, die Zustimmung für ihn ist seit dem Wochenende noch mal höher geworden.
Viel Unterstützung also für den Präsidenten im eigenen Land. Aber in Washington macht das wohl keinen Eindruck. Da kamen heute Rücktrittsforderungen an Selenskyj.
Ja, mehrere republikanische Politiker haben Selenskyj als mögliches Hindernis für eine Friedensvereinbarung mit Moskau bezeichnet. Damit liegen sie übrigens auf einer Linie mit dem Kreml, der Selenskyj auch vorwirft, keinen Frieden zu wollen.
Dagegen haben fast alle europäischen Staats- und Regierungschefs Selenskyj den Rücken gestärkt und in London gestern gleich Nägel mit Köpfen gemacht, wie es zumindest zunächst schien.
Am späten Abend wurde bekannt, dass Großbritannien und Frankreich eine einmonatige Waffenruhe mit Ausnahme der Kämpfe in der Ostukraine vorschlagen. Allerdings hat Großbritannien das schon wieder relativiert. Man diskutiere verschiedene Möglichkeiten. Dieser Vorstoß sei nur einer von mehreren Plänen. Da ist der französische Präsident Macron womöglich etwas vorgeprescht. Wie weit aber diese Initiative gediehen ist und wie viel von dem Plan zu erwarten ist, dazu hören wir nochmal in das Gespräch von Marius Cekri und unserem Korrespondenten Peter Sawicki rein.
Das wäre ohnehin auch nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Ende der Kämpfe und dann vielleicht später zu einem Friedensschluss. Das ist jetzt etwas, woran man zusammenarbeiten will. Das hat auch Selenskyj gestern, der hat sich ausführlich gegenüber vor allem der britischen Presse vor Abflug, vor der Rückreise Richtung Ukraine nochmal geäußert. Er hat gesagt, dass er darüber natürlich, dass er da eingebunden ist, dass man zusammen da jetzt versucht, einen kohärenteren Plan aufzustellen, um ihn dann den USA vorzulegen. Er sagte aber auch noch einmal, ein Waffenstillstand nur um des Waffenstillstands willen, das reiche halt nicht. Russland müsse aus ukrainischer Sicht eben effektiv und robust abgeschreckt werden, wenn die Kämpfe aufhören, dass Russland dann die Kämpfe nicht wieder aufnimmt und dann gegebenenfalls in noch intensiverer Form und auch größerer Ebene.
Aber hat ein Plan für einen Waffenstillstand überhaupt eine Chance? Denn alle bisherigen Verabredungen mit Russland zu diesem Thema, die haben ja bislang auch nicht funktioniert.
Und genau das ist ja der Kern des Problems, dass man Russland nicht vertraut, in der Ukraine, in Europa sicherlich auch nicht. Und deswegen arbeitet man daran, gibt die Hoffnung nicht auf, wenn man so will, dass die USA als Sicherheitsgarant an Bord bleiben. Also das ist nach wie vor in der Öffentlichkeit deutlich zu vernehmen. Da will man das auch gar nicht heraufbeschwören, dass die USA sich nach den Ereignissen von Freitag auch wirklich aktiv zurückziehen könnten, die Ukraine auch wirklich komplett fallen lassen könnten, ganz, ganz formal. Das ist ja derzeit noch nicht geschehen. Und deswegen arbeitet man daran, dass Washington da an Bord bleibt. Und Zelensky hat auch in dieser Presserunde konziliante Töne angeschlagen. Er hat sich zwar nicht explizit bei Trump entschuldigt, so wie das in Washington erwartet und formuliert wird, aber er hat da auch nicht weiter Öl ins Feuer gegossen und hat seine Bereitschaft erklärt, weiter zusammenzuarbeiten und auch das Rohstoffabkommen, das ja eigentlich unterzeichnet werden sollte, weiter zu unterschreiben, und er setzt auf eine weitere Zusammenarbeit mit Washington.
Aber wird das reichen, um das Verhältnis zwischen Kiew und Washington wieder zu kitten, so sehr, dass man tatsächlich auch vertrauensvoll gemeinsam zusammenarbeiten kann?
Das ist letztlich auch eine Frage, die man an Washington dann stellen muss. Wir werden dann sehen, was Donald Trump dann weiter sozusagen, wie er sich weiter dazu verhält. Es ist ja so, dass da durchaus Druck auf Zelensky politisch ausgeübt wird, und es wird, so klingt das ja weiterhin, es gibt einerseits ja keine Zusicherung für Sicherheitsgarantien von Seiten der USA, also was das Rohstoffabkommen angeht, da wird ja sozusagen signalisiert, wenn US-amerikanische Firmen in der Ukraine Bodenschätze gewinnen würden, das wäre dann Sicherheitsgarantie genug, die Präsenz allein von den Firmen dort, und das reicht der Ukraine nicht. Und man will das auch, wenn man so etwas unterzeichnet, ja mit der Bereitschaft der Ukraine zu einem Ende der Kämpfe, zu einem Waffenstillstand oder sogar zu einem Friedensschluss verbinden. Und da sind wir wieder bei dieser Ausgangsfrage, ob die USA dann aber als Sicherheitsgarant an Bord bleiben. Das ist das, was die Ukraine fordert. Und man wird versuchen, da jetzt irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Die andere Frage ist, ob man hinter den Kulissen gestern auch in London einen Plan B vielleicht angefangen hat auszuarbeiten, was dann passieren würde, wenn tatsächlich ganz konkret nur noch die europäischen Länder bzw. diese Koalition der Willigen jetzt komplett die militärische und politische Verantwortung in Bezug auf die Ukraine übernehmen müsste.
Das ist nicht auszuschließen. Die New York Times berichtet, dass Präsident Trump noch heute über einen möglichen Stopp der US-Militärhilfe für Kiew beraten will. Die Europäer versuchen, schnell auf die veränderte Lage zu reagieren. Am Donnerstag findet in Brüssel ein EU-Sondergipfel zur Ukraine statt.
Also Sondergipfel, Militärhilfe für die Ukraine, Vorschläge für eine Waffenruhe. Damit beschäftigen sich die Europäer gerade. Aber man kann sich ja schon fragen, ob die EU-Vertreter da nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Ohne Russland nämlich. Kreml-Sprecher Peskow hat zwar gesagt, im Ukraine-Krieg sei jetzt jede Unterstützung gefragt, aber sein Chef Präsident Putin hat sich immer wieder so geäußert, dass er keine Waffenruhe will. Ihm geht es um etwas anderes, wie unser Korrespondent Björn Blaschke aus Tiflis berichtet.
Die Ukraine müsse offiziell ihren Verzicht auf einen NATO-Beitritt erklären. Die prinzipielle russische Position lautet, dass die Ukraine einen neutralen, blockfreien und nuklearfreien Status erhalten und entmilitarisiert bzw. entnazifiziert werden solle. Außerdem will Putin, dass die Ukraine ihre Streitkräfte vollständig aus den Territorien der Regionen Donetsk und Luhansk sowie aus den Gebieten Cherson und Saporija abzieht. Wie die Krim sieht Putin sie als russisch an und hat das auch in der Verfassung festschreiben lassen. Dabei sind die administrativen Grenzen gemeint, also selbst die Orte der vier Regionen, die Russland derzeit noch nicht eingenommen hat oder aus denen Russland sich zurückziehen musste.
Soweit also die russische Position, die Friedensverhandlungen nicht gerade einfacher machen dürfte.
Jetzt schauen wir noch auf den Gaza-Krieg. Wir haben ja im Podcast gestern berichtet, dass Israel die Einfuhr sämtlicher Hilfsgüter in den Gazastreifen gestoppt hat. Premier Netanyahu hat die Entscheidung gestern damit begründet, dass die Hamas sich weigert, einem US-Vorschlag zur Freilassung der verbliebenen Geiseln zuzustimmen. Die Bundesregierung in Deutschland hat diesen Schritt jetzt mit deutlichen Worten kritisiert.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat nämlich gesagt, man habe die Entscheidung mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Wörtlich hat er von einem nicht legitimen Druckmittel gesprochen, wenn humanitäre Hilfe verhindert wird.
Und aus Haifa im Norden von Israel wird heute ein Messerangriff gemeldet. Vor einer Einkaufspassage dort hat ein 20-jähriger Passanten attackiert und dabei einen Menschen getötet. 4 seien verletzt worden, das hat die Polizei so mitgeteilt. Der Angreifer wurde von Sicherheitspersonal und einem Zivilisten getötet. Die Behörden gehen von einem extremistischen Tatmotiv aus. Der Verdächtige sei ein arabischer Israeli, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Seit die israelische Armee ihre Einsätze im Westjordanland ausgeweitet hat, haben auch die Attacken wie jetzt in Haifa wieder zugenommen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion und ich bin Klaas Christoffersen.
Vielen Dank fürs Zuhören.